Ich möchte zuerst einmal meine Freude ausdrücken darüber, bei euch zu sein. Und ich möchte auch diejenigen, die als Gäste hier sind, manche sind heute vielleicht zum ersten Mal hier, ich glaube, er ist das zweite Mal dabei, aber auf jeden Fall gerade auch diejenigen ganz, ganz herzlich begrüßen, die zum Teil von weit entfernt hierher gekommen sind. Es ist schön, dass ihr bei uns seid und dass wir diesen Gottesdienst mit euch erleben dürfen. Herzlich willkommen. Aber natürlich freue ich mich auch sehr über diejenigen, die zum Teil schon lange hier sind und die das Herz dieser Gemeinde bilden. Am Ende von fast jedem Gottesdienst, jedenfalls wenn ich hier die Predigt halte, spreche ich den sogenannten aaronitischen Segen, den wir in 4. Mose Kapitel 6 finden. Und dort hat Gott den Priestern, den Söhnen Aarons, aufgetragen, dass sie das Volk segnen sollen. Dabei wird deutlich, das ist dort der Vers 27, wo Gott sagt, ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne das mit aufschlagen. Der Text, wir werden in 4. Mose Kapitel 6 in den Versen 24 bis 27 vor allem uns heute aufhalten. Also, wenn ich als Pastor hier vorne stehe und euch am Ende eines Gottesdienstes segne, dann ist das nur in Stellvertretung von Gott, denn der Segen kommt natürlich nur von ihm. Ich mache nur deutlich, dass es Gottes tiefster Wunsch ist, euch und uns zu segnen. Dabei ist mir jedoch in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, dass ich diese Worte spreche, ohne zum Teil genau zu wissen, was sie eigentlich bedeuten. Und vielleicht ist es euch auch schon so gegangen. Und so möchte ich heute mit euch diese Verse gerne etwas näher beleuchten. Ich lese 4. Mose Kapitel 6, die Verse 24 bis 26 und dann noch einen Zusatz aus Philipper 4, Vers 7, den ich auch meistens am Ende des Segens spreche. Ich lese nach der Luther-Übersetzung, die da lautet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. So lauten die Worte. Was hat es damit auf sich? Der Herr segne dich und behüte dich. Segnen bedeutet, jemandem etwas Gutes zukommen zu lassen. Und es meint zunächst einmal materielle Dinge, wie Fruchtbarkeit in Form von Nachkommen oder einer guten Ernte. Es meint Gesundheit und ein langes Leben. Aber letztlich ist Segen sehr viel mehr als nur äußerliches Wohlergehen. Wir können auch dann unter dem Segen Gottes stehen, wenn wir krank sind oder Mangel leiden. Auch dann segnet Gott uns. Segen umfasst alles Gute, das Gott uns schenkt. In jeder Lebenssituation. Es ist, so könnte man sagen, die Tatsache, dass Gott sich uns zuwendet und uns mit seiner Gegenwart beschenkt, die dazu führt, dass wir Gutes erleben dürfen in unserem Leben. Und zwar besonders auch dann, wenn es uns vielleicht gerade schlecht geht aufgrund unserer Lebensumstände. Und dieser Segen zeigt sich dann konkret in den Aspekten, die in weiteren, im folgenden Versen beschrieben sind. Da heißt es zum Beispiel, der Herr behüte dich. Behüten, das bedeutet Schutz vor Gefahren und Schutz vor Bösem. Und hier können wir natürlich denken an dieses Bild, das Gott selbst gebraucht an vielen Stellen, davon, dass er wie ein Hirte ist. Ein Hirte, der nicht zulässt, dass uns seiner Herde Unheil zustößt. Wir finden an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in den Psalmen, diese Aussagen: Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Oder: Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Oder: Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das war Psalm 121, Verse 7 bis 8 zuletzt. Wenn Gott dich also segnet und behütet, dann bedeutet das, er stellt dich unter seinen ganz besonderen Schutz. Er bewahrt dein Leben und er führt dich auf guten Wegen. Das ist eine Realität, die vielleicht besonders eindrücklich in Psalm 23 beschrieben wird. Von diesem Hirten, der mich führt, der uns führt zu einer guten Weide, der uns Wasser gibt, der uns bewahrt vor dem Unglück, vor dem Bösen, vor den Feinden. Und natürlich wird das aufgegriffen von Jesus Christus. Von ihm selbst, der sagt: Ich bin dieser gute Hirte, der euch bewahrt vor den Angriffen des Bösen. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Und so können wir uns Jesus vorstellen, wie er sich zwischen uns und die Macht der Finsternis gestellt hat, der uns bewahrt vor dem Tod und vor der Gefahr, der nicht zulässt, dass jemand uns aus seiner Hand reißen kann. Das bedeutet dieses Bewahren, das wir finden im ersten Vers. Dann heißt es weiter: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist hier schon etwas abstrakter. Gott lässt sein Gesicht leuchten. Was bedeutet dieses Bild? Wenn wir vom Angesicht Gottes in der Bibel lesen, dann meist im Zusammenhang davon, dass er sich gegenwärtig zeigt, dass er anwesend ist, dass er bewusst sich jemandem zuwendet. Das Gegenteil von diesem Bild, dass Gott sein Angesicht vor uns leuchten lässt, das Gegenteil davon wäre, wenn Gott sein Angesicht verbirgt oder abwendet. Das ist ein Zeichen oder Ausdruck von Distanz oder sogar Zorn. Und wir finden das an verschiedenen Stellen in der Bibel. Ein eindrückliches Beispiel ist die Situation, als Davids Sohn Amnon von seinem Bruder Absalom getötet wird und dann Absalom fliehen muss, und eine Zeit später sagt sein Vater David: Ihr dürft ihn wieder zurück nach Jerusalem bringen, aber der König sprach: Lasst ihn wieder in sein Haus gehen, doch mein Angesicht soll er nicht sehen. Und vielleicht kennen wir das, wenn man sagt: Ich spreche nicht mehr mit dir, ich sehe dir nicht mehr ins Gesicht, was das für ein starker Ausdruck von Missfallen auch ist. Aber Gott tut genau das Gegenteil. Er lässt sein Angesicht leuchten über uns. Er blickt freundlich auf uns. Sein Wohlwollen kann man vergleichen mit der Sonne, die am Morgen aufgeht und die leuchtet und wärmt. Sein Wohlwollen scheint in unser Leben wie die Sonne. Und vielleicht kennen wir das auch von Mitmenschen, Freunden, Familienangehörigen. Wie wohltuend das ist, wenn ein Mensch vor Freude strahlt, wenn er uns begegnet. Und ich glaube, das ist etwas, das wir hier in der Gemeinde erleben, aber auch üben dürfen. Dass wir wirklich von Freude einander begegnen und uns von Herzen freuen, uns zu sehen, und das auch mit unserem Gesichtsausdruck zum Ausdruck bringen. Gott lässt sein Angesicht leuchten vor uns. Und wenn wir Psalm 80 betrachten, dort wiederholt sich dreimal eine Aussage, wo steht: Herr, stelle uns wieder her, lass leuchten dein Angesicht, so werden wir gerettet. Gottes leuchtendes Angesicht bedeutet also auch Heil für uns. Also Rettung vor der Finsternis. Denn dort, wo das Licht von Gott scheint, dort vertreibt Gott die Finsternis aus unserem Inneren, aber auch aus unserem Leben und aus der Welt. Das Licht Gottes ist also auch Heil und Rettung. Und wir finden diesen Gedanken im Neuen Testament aufgegriffen Wenn wir lesen in 2. Korinther 4, den Vers 6, wo es heißt, Gott, der da sprach, 2. Korinther 4, Vers 6, Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit durch uns aufleuchtet die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Und hier verbinden sich diese Bilder aus dem Alten und dem Neuen Testament. Ja, Jesus Christus ist das leuchtende Antlitz Gottes, das uns zugewandt ist und das unser Leben mit Licht erfüllt. Jesus Christus verkörpert dieses Angesicht, das wir in gewisser Weise ja wirklich sehen können. Und diese Zuwendung von Gott ist nicht selbstverständlich. Im Gegenteil. Dass Gott überhaupt auf uns schaut, dass er das Licht in die Finsternis leuchten lässt, das ist ein Geschenk. Es ist, wie wir dann ja weiter lesen, Gnade. Und Gnade ist immer unverdient. Von Gott heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und das ist eine Beschreibung, die uns begegnet, als Mose Gott fragt in gewisser Weise nach seinem Wesen und er sich ihm offenbart mit dieser Beschreibung. Es ist also Gottes Wesen, gnädig zu sein. Es ist nicht von ihm zu trennen. Und die Gnade bedeutet, dass Gott uns trotz unserer Unwürdigkeit liebevoll anblickt, dass er uns vergibt, dass er uns hilft, dass er uns niemals alleine lässt. Und so ist durch Jesus Christus erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. In Christus wendet Gott uns sein leuchtendes Angesicht zu. Das ist, denke ich, im Kern die Bedeutung von dieser Aussage. Und im dritten Vers schließlich, beziehungsweise im Vers 26 vom Mosetext, heißt es noch, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Gerade mit dieser Aussage denke ich, das ist fast am Abstrakten, der Herr hebe sein Angesicht über dich. Was bedeutet das? Gott schaue dich hocherfreut an und schenke dir seine ungeteilte Aufmerksamkeit, könnte man sagen. Und wörtlich, das Gesicht erheben, klingt vielleicht im ersten Blick ungewöhnlich, aber es ist ein Bild dahinter, das im Alten Testament an vielen Stellen gebraucht wird. Es ist eine Redewendung, die zum Ausdruck bringt, wenn jemand sein Angesicht vor jemandem erhebt, dann konnte das bedeuten, jemanden bevorzugt zu behandeln. Also in einem Gerichtskontext würde man sagen, wenn jemand parteiisch ist. Und normalerweise heißt es von Gott, dass er sein Angesicht nicht erhebt gegenüber jemandem. Das heißt, er hat kein Ansehen der Person. Er ist gerecht und unparteiisch. Und das ist es auch, was er uns vorgibt. Wir sollen nicht den Armen schlechter behandeln als den Reichen oder dem einen im Gericht bevorzugen gegenüber dem anderen. Normalerweise zeichnet sich Gott dadurch aus, dass er eben nicht parteiisch ist. Aber hier interessanterweise im Segen kehrt sich das jetzt um. Dieses Bild zeigt, dass Gott uns ganz bewusst seine Gunst schenkt. Er erhebt sein Angesicht über uns, bedeutet, er ist parteiisch. Er ist ganz auf unserer Seite. Er ist für uns. Er ist uns zugewandt. Und vielleicht kann das irritieren im ersten Moment, wenn wir uns jetzt vorstellen, ja, was heißt das? Er ist jetzt auf meiner Seite, aber er ist dann auf deiner Seite nicht. Aber das ist es, glaube ich, nicht, was gemeint ist. Ich denke, wir verstehen erst wirklich diese Aussage, wenn wir sie in den größeren Zusammenhang von diesem Konflikt zwischen Licht und Finsternis stellen. Diesen Kampf zwischen Satan und Christus, wo Satan ja als Verkläger uns vor Gericht stellt, uns verklagt, uns zu Fall bringen möchte und Christus sich offenbart als der Fürsprecher. als unser Vertreter, als ein Strafverteidiger, könnte man sagen. Und in einem Gericht hier auf Erden ist es ja auch schon, es mag jemand vielleicht schuldig sein, aber der Verteidiger ist auf seiner Seite. Er versucht unter allen Umständen, die Person frei zu bekommen. Und das ist in gewisser Weise das, was Christus für uns tut. Er ist unser Verteidiger im Gericht. Er ergreift Partei für uns. Er setzt sich für uns und unsere Erlösung ein. Und so gesehen ist er auf unserer Seite. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Und wir dürfen durch das Kreuz von Christus vertrauen, dass auch Gott auf unserer Seite ist. Und so heißt es, der Herr hebt sein Angesicht über uns auf und gebe dir Frieden. Dieser Friede, der in gewisser Weise die vorangegangenen Dinge als Voraussetzung hat, dieser Friede, Shalom, umfasst weit mehr als die Abwesenheit von Streit oder Krieg. Shalom bezeichnet einen Zustand von Ganzheit, von Heil, von Wohlergehen, und zwar in jeder Hinsicht. Ja, er kann den äußeren Frieden zwischen Menschen oder Völkern beschreiben, aber ebenso auch den inneren Frieden, die Ruhe und die Geborgenheit. Dort, wo Shalom herrscht, ist Ordnung und Gerechtigkeit und Harmonie. Und das wünschen wir uns natürlich für unser Leben. Harmonie mit unseren Mitmenschen, Harmonie auch gegenüber der Schöpfung Gottes, aber vor allem natürlich auch Harmonie mit Gott, Frieden mit Gott. Und so verheißt der aaronitische Segen also nicht nur einfach Ruhe, sondern eine Fülle des Lebens, wie nur Gott sie uns schenken kann. Und letztlich, vielleicht das Wichtigste, ist Shalom eigentlich die Gewissheit, erlöst zu sein. Denn nur wenn wir wirklich in Christus ruhen, wenn wir wirklich uns sicher sein dürfen, dass er uns angenommen hat, können wir wirklich inneren Frieden haben. Und diesen Frieden schenkt Gott uns durch seinen Sohn. Der Messias ist ja der Fürst des Friedens. Er bringt Frieden, der kein Ende hat. Jesaja prophezeit einen ewigen Bund des Friedens und er malt eine Vision von einer Gerechtigkeit oder einer Zukunft, in der Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Und hier begegnen sich die verschiedenen Aspekte auch von diesem Segen. Gott, der sagt, ich stelle euch wieder her, ich stelle mich auf eure Seite, ich schenke euch den Frieden. Und das ist ein Vorgeschmack von dem, was eines Tages die ganze Welt und die ganze Schöpfung umfassen wird. Friede ist das letztliche Ziel der Erlösungsgeschichte. Dass Friede einkehrt in unserem Leben, aber auch, dass der Friede im ganzen Universum, in der ganzen Schöpfung wieder regiert. Jesus verspricht noch vor seinem Tod, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Einen inneren Frieden nicht wie die Welt ihn gibt, sondern nur wie Gott ihn geben kann. Und nach der Auferstehung grüßt Christus seine Jünger mit den Worten Friede mit euch. Und er sendet sie aus in die Welt, er sendet uns aus in die Welt, um seinen Frieden hinauszutragen. Friede ist das Kennzeichen der Erlösten. Und so meint der Friede Gottes im biblischen Sinne also das Umfassende, was die Rettung, die Erlösung durch Gott uns schenkt. Friede mit uns selbst, Friede mit Gott, Friede untereinander, Friede mit der Schöpfung. Und dann lese ich ja jeweils noch den Text aus dem Neuen Testament, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und eigentlich ist da die Lutherbibel nicht ganz so eindeutig zu verstehen. Besser ist vielleicht die Elberfelder Bibel, die es so wiedergibt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Nicht als schöner Wunsch, sondern als eine Zusicherung. Der Friede Gottes wird unsere Herzen und Sinne in Christus bewahren. Und hier haben wir ein Bild, man könnte das beschreiben, wie, dass der Friede wie ein Wachtposten ist, der über unser Leben gestellt ist. Wenn wir uns Gott anvertrauen, dann verspricht er uns diesen übernatürlichen Frieden. Und gerade dieser Friede ist es, der uns bewahrt und beschützt. Und er bewahrt unser Herz, aber auch unsere Sinne. Und was das vor allem beschreibt, ist, das Herz ist ein Ausdruck vom Wesen unseres Menschen, von unserem tiefsten Inneren, von unseren Entscheidungen und unserem Willen, aber auch unseren Gefühlen. Das alles umfasst unser Herz. Und der Sinn bezeichnet vielleicht auch mehr unseren Verstand und unsere inneren Gedanken, die wir uns machen. Vielleicht auch ein Stück mehr noch unsere Vernunft, wenn wir über Gott nachdenken und versuchen, ihn zu begreifen. Wenn also Herz und Sinn bewahrt werden in Christus Jesus, dann meint das alles, was in uns vorgeht. Und ich glaube, das ist eine schöne Zuversicht, aber auch ein Wunsch, dass wirklich Gott uns in unseren Erfahrungen, in unseren Erlebnissen, in unseren Gefühlen nah bei sich bewahrt, aber dass er auch unsere Gedanken bewahrt, weil auch die können uns manchmal vielleicht von Gott wegbringen. Unsere Vernunft kann uns manches Mal im Wege stehen. Und Gottes Friede bewahrt beides in Jesus Christus. Er schützt unser Herz, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen und unsere Gedanken. Er beschützt uns davor, von Chaos oder Zweifeln oder Ängsten überwältigt zu werden. Das ist der Wunsch, den er hier zum Ausdruck bringt. Und damit komme ich zum Abschluss. Dieser Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft bewahrt, ist wie eine Mauer, die um unser Innerstes von Gott gebaut wird. Diese Mauer, die sicherstellt, dass uns nichts und niemand aus der Hand von Christus reißen kann. Und so ist es Jesus Christus selbst in gewisser Weise, der uns im aaronitischen Segen verheißen ist. Alle diese Aspekte erfüllen sich in ihm, in seinem Frieden. Wisst ihr, was das allerletzte war, was Jesus Christus getan hat auf Erden? Das allerletzte, was Jesus Christus tat, im letzten Augenblick, den er hier auf dieser Welt verbracht hatte, war es, seine durchbohrten Hände zu heben und seine Jünger zu segnen. Wie es heißt in Lukas Kapitel 24, und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Christus ist in dieser Haltung des Segnens in den Himmel aufgefahren. Und in gewisser Weise können wir uns Jesus mit diesen erhobenen Händen vorstellen, wie er immer noch vor uns steht und uns durch sein Opfer am Kreuz ewigen Segen und ewige Gnade zuspricht. Jesus ist das menschgewordene Angesicht Gottes, das uns wohlwollend zugeneigt ist. Und durch ihn sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Durch ihn dürfen wir Kinder des Friedens heißen. Wir dürfen erleben, materiell und geistlich von Gott versorgt und bewahrt zu sein. Und am Tisch des Herrn, im Abendmahl, das wir heute erleben, dürfen wir bereits wieder einen Vorgeschmack von diesem Shalom erleben, von diesem himmlischen Frieden, der einst vollkommen sein wird in Gottes Reich, wenn sich das erfüllt, was in Jesaja 9, Vers 6 verheißen ist. Des Friedens wird kein Ende sein. Amen.